Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 26. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Es war der 16. Juli 2013 und es war der zweite Außenbordeinsatz des ESA-Astronauten Luca Parmitano, als in seinem Helm plötzlich Feuchtigkeit auftrat aus einer Konstruktion, die hinter seinem Kopf angebracht ist, so eine Art Kopfstütze, sickerte plötzlich Wasser. Und zunächst dachte man, er würde stark schwitzen, weil er natürlich sich sehr anstrengen muss, da in diesem Anzug, den er da tragen muss. Aber das Wasser wurde immer mehr und sickerte dann auch in seine Ohren, in seine Augen. Denn das Wasser hat ja nicht wie hier auf der Erde die Tendenz nach unten zu fallen, sondern es klebt einfach dann am Körper fest. Und es ging so weit, dass es tatsächlich die Bedrohung bestand, dass er nicht mehr atmen kann, weil das Wasser dann auch in seinen Mund hineinlaufen würde. Man hat dann von Seiten der Missionsleitung den Außenbordeinsatz abgebrochen und in einer Hauruck-Aktion ihn aus seinem Anzug befreit. Und das war auch hohe Zeit und hohe Not. Es wäre also zum ersten Mal in der Geschichte der bemannten Raumfahrt der Fall hätte eintreten können, dass ein Astronaut tatsächlich ertrinkt. Zu viel Wasser an Bord, ja, das ist etwas, was üblicherweise nicht im Repertoire der NASA oder auch in anderen Raumfahrtnationen vorkommt. Eher ist das Gegenteil das Problem, nämlich dass es dort zu trocken ist. Und das ist etwas, was auch das Forschungsgebiet meiner beiden Gesprächspartnerinnen heute betrifft, und das sind Frau Professor Ulrike Heinrich und Dr. Nicole Gerlach vom Institut für, jetzt muss ich gleich schon wieder gucken, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben und schon ist es wieder weg. Sagen Sie es bitte selber, ich habe es vergessen.
Experimentelle Dermatologie.
So, das war die Frau Professor Heinrich. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Und haben Sie das mitbekommen, dass der Luca Parmitano da so in Schwierigkeiten geraten ist? Im Juli?
Ja, also mitbekommen haben wir es schon. Wir haben uns natürlich auch im Nachhinein erkundigt, was im Einzelnen da vorgefallen war. Und es ist wohl so gewesen, dass der Anzug, diese großen weiträumigen Anzüge, werden unter anderem auch mit Wasser gekühlt. Und da hat es wohl ein Leck gegeben im Nackenbereich. Und aus dem Anzug ist das in den Helm geraten und hat natürlich dann diese Dinge hervorgerufen, die Sie gerade beschrieben haben. Das ist aber erstmalig der Fall gewesen und es ist ja auch gut ausgegangen.
Mhm. Ja, vielleicht kann man dazu auch noch erwähnen, dass, also Sie haben uns erklärt, dass in der Schwerelosigkeit kriecht im Grunde das Wasser in die Ohren rein, in die Nasen und auch in die Augen. Das heißt, dass der Astronaut hinterher nicht nur nicht mehr sehen kann, sondern er ist im Grunde komplett funktionsuntüchtig. Er kann nicht mehr hören. Ich denke, dass auch das Riechen und alles auch ein Problem wird. Er kann nicht mehr sehen und damit ist im Grunde die komplette Kommunikation zu seinem zweiten Kollegen, ja, tot, wenn man so möchte. Ja, und er muss dann wirklich an die Hand genommen werden und dann auch wieder reingeführt werden.
Also wirklich ein Szenario, was äußerst bedrohlich für die Person ist, was man am Anfang erstmal, wo sie gedacht haben, ach, ist dein Trinkbeutel ausgelaufen oder schwitzt du so stark? Also das waren ja so relativ harmlose Vermutungen. Trinkbeutel, das ist irgendwie ein halber Liter Flüssigkeit, das geht noch, aber diese Kühlflüssigkeit, das sind mehrere Liter und das ist dann auch so viel, dass tatsächlich Mund, Nase, Ohren, Augen, alles zu ist. Erstaunlicherweise oder lustigerweise vielleicht, der Luca Parmitano hat ja auf YouTube ein kleines Filmchen veröffentlicht, wo er zeigt, wie er seine haarlose Kopfhaut wäscht. Also es ist ein Spaßvideo. Aber man kann da sehr gut erkennen, wie das Wasser auf der Haut liegen bleibt. Und wenn man sich vorstellt, das auf Nase oder Mund, das möchte man wirklich nicht erleben.
Nein, die haben ja dann auch die Außeneinsätze erstmal gestoppt daraufhin, bis also endgültig geklärt war, was die Ursache war und so weiter.
Ja, und normalerweise ist es dann auch so, dass nach dem Einsatz dauert das, glaube ich, mehrere Stunden, bis die so langsam diesen Anzug wieder ausziehen. Also das ist wohl ein richtiges Prozedere. Und da haben sie dann eben beantragt, dass er das ganz schnell machen dürfte innerhalb von, ich weiß nicht, wenigen Minuten.
Ja, ich las, er hat das auch in so einem persönlichen Blog nochmal hingeschrieben. Also er war drauf und dran, sein Sicherheitsventil zu öffnen, was bedeutet hätte, dass er das Bewusstsein verlieren würde. Aber er meinte, lieber ohnmächtig sein als ertrinken.
Ja.
Nachvollziehbar. Also
Ja, dass diese Außeneinsätze werden ja als Weltraumspaziergang ironischerweise bezeichnet, wobei die Astronauten natürlich selbst darüber witzeln, denn allein schon die Vorbereitung und auch die Durchführung, die ja mehrere Stunden in Anspruch nimmt, ist alles andere als ein Spaziergang, sondern das ist also schwerste körperliche Arbeit, schon allein, weil sie ja diese wahnsinnigen Anzüge anziehen müssen und das dauert schon recht lange, bis sie überhaupt in diese Anzüge reinkommen, brauchen auch Kollegen zur Hilfe, da, bis sie richtig angekleidet werden, bis alles verschraubt ist und so weiter. Das ist also hat mit einem Spaziergang, weiß Gott, nichts zu tun.
Ja, ich habe absichtlich das Wort Außenbordeinsatz verwendet, um eben von diesem häufig gebrauchten Wort Weltraumspaziergang loszukommen. Ich habe mir jetzt vor kurzem den Film Gravity angeschaut. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Der spielt im Wesentlichen in solchen Raumanzügen und im Weltall und vermittelt einem schon einen sehr interessanten und sehr direkten Eindruck davon, unter welchen Bedingungen das eigentlich stattfindet. Respekt, muss man da nur sagen, wirklich. Ja, aber warum kennen Sie sich mit Luca Parmitano und dem Weltraum eigentlich so gut aus?
Ja, wir haben einen Antrag gestellt für ein Weltraumforschungsprojekt. Das ist schon etliche Jahre her und beruht auf einer Studie, die wir in 1906 und 1907 bereits an dem deutschen Astronauten Thomas Reiter durchgeführt haben. Und da ging es damals darum, dass eigentlich viele physiologische Eigenschaften sehr genau untersucht werden in der Schwerelosigkeit, also jetzt Knochendichte, tomografische Untersuchungen, thermografische Untersuchungen, aber mit der Haut hat sich noch nie jemand beschäftigt. Und die Haut ist ja nun das größte Organ des Menschen. Was man manchmal vergisst, dass es eben ein Organ ist und den Kontakt zur Außenwelt. Und es hat sich gezeigt, dass in vielen Jahren Weltraumgeschichte viele Astronauten Probleme mit ihrer Haut haben. Sie wird oft trocken, man leidet an Juckreiz und solchen Dingen. Und da war eben die Frage, wie verändert sich die Haut unter Schwerelosigkeitsbedingungen? Und was kann man eventuell tun, um bei Langzeitmissionen den Astronauten zu helfen, dass sie sich in ihrer Haut wohler fühlen? Und so ist dieses erste Projekt gestartet worden mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr, wo wir Messungen auf dem Boden gemacht haben mit dem entsprechenden Astronauten und bestimmte Messungen, die also leicht handelbar waren, hat er dann auf der Raumstation ISS über einen Zeitraum von 6 Monaten durchgeführt. Und nach seiner Rückkehr auf die Erde haben wir dann nochmal über ein weiteres Jahr ihn verfolgt. Und da haben wir recht interessante Befunde erheben können. Forschung macht ja Spaß, wie man weiß. Und wir haben also gesehen, dass sich die Haut im Weltraum durchaus dramatisch verändert. Das ist zum Teil zu erwarten gewesen, dass die Hautdichte sich verringert, weil sie ja mehr schwimmen als laufen. Es fehlt die Schwerkraft. Aber auch die Oberflächenstruktur hat sich geändert. Die Hautfeuchtigkeit, die Hautbarriere hat sich verändert. Ja, und im Prinzip war das Fazit ein bisschen spektakulär. Nach 6 Monaten Aufenthalt im Weltraum hatte sich die Hautoberflächenstruktur um 10 Jahre weiterentwickelt oder verschlechtert. Im Prinzip war er um 10 Jahre gealtert, um das mal einfach zu sagen.
Oh.
Und kriegt man ja erstmal einen Schreck. Das Altern möchte ja keiner und schon gar nicht innerhalb von 6 Monaten um 10 Jahre. Aber gute Nachricht gleich hinterher. Nach der Rückkehr auf die Erde und Schwerkraft und so weiter hat sich das also wieder regeneriert und ein Jahr später sah aus wie vorher. Also man hat es ihm auch nicht angesehen in dem Sinne, sondern es war lediglich die Hautoberflächenstruktur, das Relief war vergröbert, wie das eben mit zunehmendem Alter auch der Fall ist. Ja, und wir haben dann die Ergebnisse zusammengefasst. Sie sind auch in 2 kleinen Publikationen veröffentlicht worden. Und das war die Basis für ein neues Projekt. Und da haben wir bei der ESA, gab es also eine europaweite Ausschreibung. Und da haben wir uns beteiligt und haben gesagt, aufgrund der Kenntnisse, die wir bei der ersten Mission gewonnen haben, möchten wir gern ein weiteres Projekt und dann nicht nur an einer Person, sondern an mehreren durchführen. Ja, und das, wie solche Ausschreibungen sind, das ist relativ arbeitsaufwendig und mühsam. Und wir haben das dann eingereicht und ja, dann hört man erstmal eine ganze Weile nichts und denkt, naja gut, das war's dann wahrscheinlich. Und plötzlich bekamen wir dann eine E-Mail und da stand drin, unserem Projekt würde stattgegeben. Und wir hatten also, weiß nicht, 86 von 100 möglichen Punkten und sie gratulieren uns zu dem Erfolg. Ja, und das war der Startpunkt. Ja, und dann für das neue Projekt, da freut man sich natürlich, ohne zu ahnen, was im Einzelnen darauf auf uns zukommt. Und dann kam Frau Dr. Gerlach mit ins Boot und sie ist auch Projektleiterin der sogenannten SkinB. SkinB, weil es eben schon davor ein Skin-Projekt gab. Und die hat sich dann im Detail um die Planung und Vorbereitung des großen Projektes gekümmert.
Bevor wir vielleicht da jetzt tiefer noch einsteigen, einen kleinen Schritt zurück. Sie sagten, ja, wir haben uns beworben und wir sind ausgesucht worden. Wir haben 86 von 100 Punkten bekommen. Wer ist das Wir? Wer ist das Institut für experimentelle Dermatologie? Jetzt habe ich endlich meinen Zettel wiedergefunden.
Also wir sind ein sogenanntes An-Institut an der Universität Wittenherdecke. Und das Institut wurde gegründet und so lange sind wir, das heißt Professor Gautronier, der Leiter des Institutes und meine Wenigkeit, bereits an der Uni angesiedelt sozusagen seit dem 1. Januar 1990. Das sind jetzt 23 Jahre, kann man sagen. Und wir befassen uns mit Hautphysiologie im weitesten Sinne, daher der Name experimentelle Dermatologie. Wir machen keine Patientenversorgung wie in der Klinik oder in der Praxis, sondern wir führen Studien durch über Hautphysiologie. Also das heißt Produkte, die an die Haut kommen. Das können Hautpflegeprodukte, Hautreinigungsprodukte sein. Die werden also bei uns getestet auf Hautverträglichkeit, auf Wirksamkeit. Und aber darüber hinaus gibt es also noch einen großen Arbeitsschwerpunkt. Nahrungsergänzungsmittel, auch die wirken oder sollen ja eine Wirkung auf die Haut haben. Auch da finden entsprechende Prüfungen statt. Textilien, die ja auch engen Kontakt mit der Haut haben, häufig auch ausgerüstet sind mit Antiknitter oder Wasserabweisen. Auch das gehört dazu. Dermatika gehören natürlich auch, die geprüft werden im Rahmen von klinischen Studien.
Also Dermatika sind
Hautcremes
oder?
Ja, also für
Medikamente für die Haut.
Genau, ah, ja. Meistens sind es Cremes in der Regel für Neurodermitika, für Psoriatika und, oder ähnliches. Und dann auch Haushaltsmittel, also das kann von der Lackpolitur fürs Auto über Haushaltsreiniger.
Das berühmte Palmolive, wo man das an den Finger so reintut, ja. Falls das noch jemand kennt.
Ja, nette Werbung. Also es gibt ja viele Produkte, die eigentlich nicht für die Haut bestimmt sind im Haushalt, ja, irgendwie Silberputzmittel oder sowas. Aber ein Hautkontakt eben nicht ausgeschlossen werden kann. Und die müssen eben auch getestet werden oder sollten getestet werden, dass sie also nicht extrem reizend sind, sonst muss man eben Warnhinweise auf die Packung schreiben. Also alles, Sie können sagen, alles, was die Haut im weitesten Sinne berührt, und getestet werden soll. Da gibt es also verschiedene Methoden und sowas findet bei uns statt.
Wie groß ist Ihr Institut?
Wir haben 10 Mitarbeiter und wissenschaftliche und Labormitarbeiter und wie gesagt, seit 23 Jahren arbeiten wir still vor uns hin. Manchmal auch etwas spektakulärer.
Sind Sie Dermatologin von Hause her?
Nein, ich bin Biologin. Und habe in Frankfurt und Düsseldorf Biologie studiert, habe mich dann auf Biochemie zunächst spezialisiert und dort auch meine Diplomarbeit gemacht und habe eigentlich immer den Grenzbereich zur Medizin, Biologie, Medizin als sehr interessant empfunden und gerade auch die Forschung und habe dann gewechselt nach Dortmund in das Max-Planck-Institut für Systemphysiologie. War dort 8,5 Jahre tätig als Wissenschaftlerin, habe promoviert und dann eben auch gearbeitet. Das war dann im Bereich der Physiologie. Und somit habe ich mich also immer näher an die Medizin auch orientiert und schließlich dann den Wechsel zur Uni Witten und Professor Tournier zur experimentellen Dermatologie. Der Schritt war gar nicht mal so groß, weil die Methoden vielfach ähnlich sind. Und die Haut hat eben den Charme, wenn man so möchte, dass man nicht invasiv alles messen kann. Man braucht die Haut nicht zu verletzen, man schädigt die Haut nicht, sondern man kann mit Messsonden an der Hautoberfläche sehr viel messen. Und das ist eben auch das Schöne mit den Probanden. Wir haben viele freiwillige Probanden bei uns, dass die sehr gerne zu uns kommen und fröhlich auch wieder von dannen ziehen, weil man eben Produkte testet, Hautwirkungen testet und völlig nicht invasiv und schmerzfrei, vielfach sogar berührungsfrei Messungen machen kann. Mhm.
Frau Dr. Gerlach, seit wann sind Sie dabei in dem Institut?
Ich bin noch nicht ganz so lange dabei. Ich bin jetzt, das muss ich auch mal nachdenken, ich glaube, es sind jetzt so 2,5 oder fast schon 2-3 Jahre. Mhm. Also ich gehe auf die 3 Jahre schon zu. Genau, ich bin schon seit 3 Jahren dabei. Ich bin auch keine Medizinerin, ich bin Biologin. Ich habe in Bochum studiert, hatte aber auch schon immer, genau wie Frau Heinrich, immer schon ein bisschen mehr eigentlich die Beziehungen und auch den Wechsel dann in die Medizin gesucht. Also ich habe meine Diplomarbeit auf dem Gebiet der Parasitologie gemacht, habe dann auch promoviert in Essen am Universitätsklinikum und war da in der Immunologie tätig. Und nach meiner Promotion bin ich dann nochmal für 2 Jahre ins Ausland gegangen, nach Australien, immer noch im Bereich der Immunologie. Ja, und direkt von Australien bin ich dann auch zur Universität Witten-Herdecke gekommen und zu Herrn Professor Tournier.
Hatten Sie da mit den giftigen Tieren zu tun in Australien?
Nein, gar nicht. War, wie gesagt, immer noch Immunologie und eben auch Medizin.
Ich dachte, dass man sich vielleicht dagegen auch immunisiert, gegen solche Tropengifte oder Tiergifte da nicht.
Also so viele Tiere, giftige Tiere, die einem da begegnen, gibt's eigentlich so nicht. Man hatte auch immer ein bisschen eine falsche Vorstellung. Also ja, das allergefährlichste Tier und in Australien, wo es die meisten Unfälle gibt, ist das Pferd. Hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht, nee. Aber...
Okay.
Und die meisten Tiere flüchten
diese
auch.
Diese fiesen Quallen und die Spinnen.
Ja,
und
die gibt es schon, aber da gibt es ja Schutzmaßnahmen, man weiß das. Und so eine Schlange, die möchte auch nicht eigentlich mit Menschen unbedingt in Kontakt treten. Von daher, die sieht man auch nicht so häufig.
Jetzt sind Sie Expertinnen für Haut geworden dann beide. Was ist denn die Haut eigentlich? Kann man das so, wenn man jetzt gar nicht so, na klar, man kennt seine Pelle, die kann man ja anfassen, aber die besteht ja wahrscheinlich aus mehreren Ebenen, bis man dann mal so irgendwie unten angekommen ist. Ich habe mir heute Morgen so überlegt, wenn ich auf die Haut gucke, es ist ja quasi umgekehrte Archäologie. Das Älteste ist außen und das Neueste ist wahrscheinlich unten drin. Bei den Archäologen ist andersrum. Das Neue oben, das Alte unten.
Ja, das ist eine interessante Betrachtungsweise. Klar, die Haut besteht aus mehreren Schichten. Sie haben oben die sogenannte Epidermis, also das ist die Oberhaut sozusagen, die Grenzschicht zur Außenwelt. Darunter haben Sie die Dermis, das ist der Bereich, wo die Fasern sind, die Kollagen, elastischen Fasern, die Blutgefäße. Und darunter, mehr oder weniger stark ausgeprägt bei dem einen oder anderen, das subkutane Fettgewebe.
Okay, ja.
Und die Haut bietet natürlich viele Funktionen. Also die erste ist natürlich Schutzfunktion gegenüber Druck, Stoß und so weiter. Und Eindringen von Körper oder von Schädlingen und sowas. Also, und auf der anderen Seite, wenn man eine gesunde Hautbarriere hat, verhindert das auch, dass zu viel Wasser nach außen abdunstet und die Haut dann übermäßig trocken wird. Dann hat man natürlich Reize, Empfindungen, Schmerzempfindungen, Kälte, Wärme, Empfindungen und das Schwitzen dient dem Ausgleich der Körpertemperatur. Also wenn sie jetzt sehr stark erhitzt sind, dann schwitzt man eben, um da quasi eine Überhitzung des Körpers zu vermeiden. Also die Haut hat eine ganze Menge an wichtigen Aufgaben zu erfüllen.
Das ist ja eigentlich ein Faszinosum, dass es eben genau diese Schutzfunktion auf der einen Seite hat, diese Regelungsfunktion, ist ja auch unser Temperaturaustausch und gleichzeitig aber auch eine enorme Sensibilität hat. Also wir können ja, wenn wir uns den Finger geschnitten haben, das merkt man ja dann jedes Mal, wenn man irgendwo anpackt, tut es halt weh. Oder wir können ja feinste Oberflächenstrukturen ertasten. Da sind ja Sinneszellen in unglaublicher Dichte. Jedenfalls bei den Fingerspitzen. Ich weiß nicht, ob das an allen Stellen so ist. Also ich glaube schon, dass das eine sehr interessante, aber auch eine sehr verkannte Dimension des Körpers ist. Was ich gerade schon sagte, das ist das größte Organ. Das weiß auch kaum jemand, dass das als Organ betrachtet wird. Das ist so ein bisschen, das blüht so ein bisschen im Verborgenen. Kann man das so sagen?
Naja, gut, für diejenigen, die sich damit beschäftigen, eher weniger. Aber es ist natürlich, wenn man dann ein etwas spektakuläres Projekt hat, wie wir jetzt hier, dann tritt man natürlich etwas mehr in die Öffentlichkeit und kann ja dann auch mal zeigen, dass die Haut durchaus ein faszinierendes Organ ist und es sich lohnt, damit sich intensiver zu befassen. Und man weiß ja, wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt, dann fühlt man sich mal insgesamt wohl, ne? Oder eben umgekehrt. Also wenn ich jetzt sehr stark an Juckreiz leide, vielleicht durch eine sehr extrem trockene Haut, dann kann das mein Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen. Also insofern ist dass sich in der Haut wohlfühlen, ein ganz wichtiger Aspekt, zu dem wir, wenn wir es können, natürlich auch gerne zu beitragen.
Einen kleinen Vorgriff würde ich gerne mal machen, weil Sie gerade sagten, Thomas Reiter hat damals eine beschleunigte Alterung erfahren an seiner Haut. Wodurch unterscheidet sich denn junge Haut von 10 Jahre älterer Haut? Was macht man denn da an Unterschieden aus?
Also wenn Sie von außen schauen, sehen Sie natürlich die junge Haut, die ist sehr schön glatt, fein strukturiert und die Oberflächenstruktur der Haut vergröbert sich und entstehen Falten, Runzeln, was man ja auch sieht. Dann nächstes ist die Elastizität der Haut. Die lässt im zunehmenden Alter nach. Das heißt, wenn Sie am Handrücken die Haut inzwischen 2 Finger nehmen, ein bisschen anziehen, bei einem Kind oder Jugendlichen geht die sofort wieder zurück. Bei einem älteren Menschen dauert das ein bisschen, ne? Das ist also bis
wir. Ich mache das gerade nach und ich falle noch in die Kategorie Kind-Jugendlicher.
Ah ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, daran sieht man das. Dann gibt es natürlich das Unterhautfettgewebe. An der Hand, im Gesicht, lässt nach. Ne? Damit wird auch die Spannung ein bisschen reduziert und das Gewebe wird ein bisschen schlaff, dann hängt alles so etwas. Die Pigmentierung verändert sich häufig. Das heißt, während ein Kind oder Jugendlicher eine sehr schöne, gleichmäßige Pigmentierung hat, ist das beim Älteren eben durch Sonnenlichtbestrahlung oder eben andere unregelmäßiger. Und bei uns, in unseren Breiten, wird eigentlich Alter in erster Linie mit zunehmenden Falten definiert. Im asiatischen Raum ist es ein bisschen anders. Die Asiaten kriegen vielleicht nicht so Falten, so pergamentartige Haut wie wir, aber die haben eine sehr unregelmäßige Pigmentierung, wirken dadurch auch alt oder älter. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, auch von den Hauttypen, aber im Laufe von Jahrzehnten verändert sich natürlich schon auch sichtbar die Haut.
Gut, dann lassen Sie uns doch mal zu dem, was wir ganz am Eingang gesagt haben, zu dem Luca Parmitano, dem Italiener, aber Deutscher, ESA-Astronaut, also der aus der Ecke ESA an der NASA beteiligt. Also, soweit ich das eben weiß, ist die internationale Raumstation international, aber man hat im Prinzip auf der einen Seite die russische Abteilung und auf der anderen Seite die NASA plus ESA und alle möglichen, die dann da so mit dranhängen. Und der deutsche Anteil läuft über die ESA mit dort hinein. Auch der Thomas Reiter wird damals im Rahmen einer ESA-Mission vermutlich geflogen sein. Und jetzt ist zurzeit der Luca Parmitano dort, vertritt sozusagen die ESA, bevor demnächst vielleicht dann auch irgendwann mal wieder ein deutscher Kandidat kommt. Der ist ja schon benannt oder der ist ja in Ausbildung. Gucken wir mal, ich weiß nicht, ob er schon einen Starttermin genannt bekommen hat. Ich glaube, das ist noch nicht der Fall. Das ist jetzt ein braungebrannter, gut aussehender, mit Sicherheit auch jugendlich wirkender.
Sehr charmanter Mann.
Oh, Sie kennen ihn persönlich, das ist schön. Ist der besonders gut geeignet für Hautforschung? Oder hätten Sie auch jeden anderen genommen?
Doch, also eigentlich, was man erstmal sagen muss, wir machen ja Messungen mit einer sogenannten Selz-Kamera. Die nimmt eben dieses Hautrelief auf. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wir ganz gerne eigentlich bei uns auch weibliche Probanden haben, da die nämlich, wir machen alle Messungen an den Unterarmen, weil da haben wir natürlich keine starke Sonneneinstrahlung, ist relativ geschützt.
Sie haben gerade den Pullover so ein Stückchen hochgezogen.
Hochgemacht, also damit ich das hier mal ein bisschen zeigen und demonstrieren kann.
Ich gucke auf meine Handfläche und das, was unterhalb der Hand dann sozusagen zu liegen kommt, das ist das die Stelle, wo Sie...
Genau. Ja, und der Vorteil eigentlich bei den Frauen ist, was man bei mir auch ganz schön sieht, ich bin relativ unbehaart.
Ah ja, aha.
Und das stört natürlich bei den Männern. Echt? Ja, wenn ich dann eben ein Bild mache, dann habe ich da die Haare mit drin. Und das geht dann mit in die Auswertung mit ein. Also wir haben ein Computerprogramm, eine Software mit dabei, die dann diese Bilder auswertet nach verschiedenen Parametern. Das heißt Rauigkeit, das Volumen, das heißt, müssen sich das ja mal die Haut ein bisschen vorstellen wie so ein Gebirge. Ich habe dann eben Höhen und Tiefen und das Volumen ist im Grunde die Täler, die ich mit Wasser auffülle.
Aha.
Dann noch die Falten.
Ist das symbolisch gedacht mit Wasser auffüllen oder ist da tatsächlich, ist das der Ort, wo die Feuchtigkeit?
Das ist eher symbolisch gedacht, wie die Software das im Grunde berechnet. Okay. Jetzt einfach mal, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Aha. Und da haben wir eben verschiedene Parameter und wir möchten ja wirklich nur die Haut dann eben, das Hautrelief messen. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein Haar natürlich einfach mal so durch dieses Bild durchgeht, dann geht dieses Haar natürlich mit in die Messung ein. Und das möchten wir nicht.
Das ist so eine Mikroskopkamera oder was?
Genau, da ist eine 20-fache Vergrößerung. Und genau.
Da macht ein Haar dann schon
das macht ein bisschen einen
wesentlichen
was
Teil
aus.
Des Bildes aus. Dann.
Genau.
Ja.
Zumindest was wir ja machen möchten, wir möchten ja die Bilder vergleichen. Also wie war der Hautstatus vorher? Wie ist er dann während seiner Mission? Und wie ist er eben danach? Wie regeneriert sich die Haut wieder? Und da kann man sich eben vorstellen, wenn man das eine Mal ein Haar drin hat, das nächste Mal wieder nicht, ist das eher unpraktisch und verfälscht das natürlich. Luca Parmitano, können wir sagen, ist an den Unterarmen recht unbehaart und ist von daher schon mal ein sehr geeigneter Kandidat. Was auch stört bei mir zum Beispiel, ich bin leicht pigmentiert, ich habe relativ viele Sommersprossen. Das ist auch unschön bei den Messungen, das hat er eben auch nicht. Und jetzt von dem Hauttyp her, er ist so ein bisschen ja schon so ein etwas südländischer Typ, aber er ist witzigerweise für einen Sizilianer, da ist er nämlich geboren, ist er nicht zu dunkel, weil wir natürlich auch eine feste Einstellung von der Kamera haben. Wir möchten ja nicht, dass die Astronauten, wenn sie auf der ISS Bilder machen, da noch wild rumstellen, sondern es gibt eine Einstellung und die muss eben für alle Hauttypen mehr oder weniger passen. Ja, und da passt er eigentlich perfekt rein und ist der geeignete Kandidat. Er ist auch recht engagiert und hat auch Freude an der ganzen Geschichte und das ist natürlich auch sehr schön.
Das ist toll. Also Sie haben ihm ja ein Beauty Case gepackt. Also ich musste diesen Begriff jetzt unbedingt unterbringen, weil es tatsächlich so ein Köfferchen ist, wie man das normalerweise für seinen, was weiß ich, was man so braucht, Zahnpasta und sonstige Sachen, packt. Und das ist mit einer Soyuz-Kapsel am 29. März da hinaufgeschossen worden und hat schon mal auf ihn gewartet, weil er ja erst am 28. Mai überhaupt da angekommen ist. Also das war alles schon vorbereitet. Aber er wird ja vorher damit schon geübt haben hier. Haben Sie ihm das hier auf der Erde schon nahebringen können?
Also das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das wird alles ganz strikt geregelt von der ESA. Also es gibt ein genaues Programm. Die sagen uns auch, wann wir die Messung bei uns durchführen. Wir haben natürlich ein Rahmenprogramm, wo wir sagen, meinetwegen nach 4 Wochen möchten wir eine Messung vorführen und oder ja 4 Wochen nach einer Messung zum Beispiel und dann wieder nach 3 Monaten und auch die Zeitabstände in etwa auf der ISS. Aber wir können jetzt nicht sagen, heute möchten wir kommen, heute machen wir die Messung. Das wird alles von der ESA geregelt und die führen auch dieses Training durch. Das heißt, sie erstellen nochmal eine PowerPoint-Präsentation und erklären ihm nochmal ein bisschen, was die Haut ist, worum es in diesem ganzen Projekt geht und eben auch die einzelnen Messungen, die er durchführen muss, die werden ihm auch nochmal erklärt, auch nochmal so ein bisschen die Geräte und der Hintergrund dazu, so ein bisschen auch die physikalischen Gegebenheiten. Und dann gibt es nochmal, das ist sehr witzig, dann gibt es nochmal ein Dokument, wo genau jeder einzelne Schritt aufgelistet ist. Also da wird wirklich gesagt, so jetzt machen Sie den Computer auf, stecken Sie die Festplatte an der Seite rein, drücken Sie den Knopf und natürlich alles in so einer gewissen Computersprache mit Abkürzung. ich habe dieses Dokument das erste Mal gesehen, habe mich an meinen Computer gesetzt und habe gesagt, so, jetzt fängst du mal an, du weißt ja, wie das geht, und liest dir das mal Schritt für Schritt durch. Ich habe Ewigkeiten gebraucht.
Warum?
Weil da einfach so viele Abkürzungen sind, dass man erstmal denken muss, was möchten die mir denn jetzt bitte schön damit sagen? Vieles ist, ja, erklärt sich zwar irgendwie von selber, aber wenn man diese Abkürzungen und so viele auf einen Haufen noch nie gesehen hat, dann ist das wirklich anstrengend. Auf jeden Fall saß ich da und war dann irgendwann schweißgebadet und fix und fertig, bin dann auch am Ende des Dokumentes tatsächlich noch angekommen und habe dann das alles mal durchgemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt wollen wir mal schauen, wir waren bei dem Training dabei, wir sind mehr oder weniger im Hintergrund, wenn Fragen auftreten vom Astronauten, dürfen wir die beantworten, aber es ist nicht, dass wir das Training selber durchführen, sondern da gibt's halt wirklich ESA-Mitarbeiter, die das dann professionell machen. Ja, und dann saß da der Herr Pamitano und fing dann an, Schritt für Schritt die einzelnen Prozeduren doch mal durchzugehen. Und das ging in einem rasanten Tempo, wo ich dachte, der Mann hat das in seinem ganzen Leben noch nie vorher gemacht.
Wie kann er das?
Wie kann er das? Und das war unglaublich. Aber diese Astronauten sind eben zum einen darauf trainiert auch, diese ganzen Abkürzungen, dieses ganze Prozedere, das scheinen die ja regelmäßig auch zu machen. In verschiedenen Projekten, auch Trainings, die sie dann eben durchführen müssen während der kompletten Trainingszeit, die, glaube ich, 4 bis 5 Jahre im Übrigen andauert. Mhm. Und ja, und er hat das eigentlich sehr gut gemeistert. Und dazu kommt auch noch nicht, dass er das einfach nur gemacht hat, dieses Prozedere, sondern die Messwerte, die müssen ja auch stimmig sein, dass man wirklich hinterher sagen kann, ja, das, was er gemessen hat, das stimmt auch. Das heißt, er muss ja auch die Sonden richtig aufsetzen, er darf die nicht verkanten. Da gibt's ja auch noch so eine ganze Menge von Kleinigkeiten, die eben beachtet werden müssen. Und da muss man wirklich sagen, Daumen hoch, das hat er ganz toll gemacht. Ja, und da er ja eigentlich so ein kleiner Scherzkeks ist, habe ich gesagt, dass er das ganz toll gemacht hat und ich war wirklich begeistert und hat mich angeguckt und hat nur gesagt, ja natürlich, ich bin ja auch ein Astronaut.
Wow.
Das war aber nur ein kleiner Scherz, weil er wirklich ein Witzbold ist. Also das war ganz lieb und nett gemeint und ja, also man kann eigentlich sehr gut mit ihm rumscherzen und er ist für jeden Gag zu haben.
Das naja, die Astronauten, die haben natürlich eine super Ausbildung und das macht sich schon bemerkbar. Also die sind sehr schnell aufnahmefähig und verstehen auch schnell und also das ist schon eine besondere Sorte Menschen, muss man dazu sagen. Die haben ja vielfach auch ja Doppelstudium oder eine militärische Ausbildung plus einem Studium und so weiter. Also die sind schon drauf trainiert, ja ganz schnell sich auf neue Situationen einzustellen. Und er hat uns dann auch erzählt, oder wir haben ihn gefragt, also ich glaube aus 6.000 Bewerbern seiner Zeit ist er ausgewählt worden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass er da schon ein Ausnahmeathlet ist sozusagen.
Ja, genau, ne?
Also das ist die Auswahlverfahren, die sind wahrscheinlich extrem. Ja. Die es dann schaffen, das sind halt schon besondere Menschen dann. Ja.
Die Raumfahrtagenturen, die können ja auch Profile erstellen und sagen, wir hätten gerne diese Eigenschaft und jene und auch ein bisschen Humor, und aber auch schnelle Auffassungsgabe und so weiter. Und wenn man dann 6.000 Bewerber hat und danach filtert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeinen findet, sicherlich nicht so ganz gering.
Obwohl wir ja inzwischen auch schon weitere kennengelernt haben. Und man muss sagen, die sind absolut auch unterschiedlich. Also vom Charakter her, von der Art, wie sie, ja, wie man mit ihnen umgeht und so. Manche sind sehr verschlossen, andere sind sehr locker und also es gibt jetzt nicht den Astronauten, ja, sondern also das sind eben so vielfältig, wie die Menschen überhaupt sind, ne? Trotz alledem.
Ja, das war vor 3 Jahren, wo diese Mars 500 in Russland durchgeführt wurde. Das war eine Simulation eines Marsfluges über 18 Monate, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Also 5 Leute, glaube ich, waren dann in so einer nachgebauten Raumstation, zwar auf der Erde, aber die waren isoliert und hatten auch nur diesen kleinen Raum, wo sie sich bewegen konnten. Und die Kommunikation war auch nur über Funk. Und in dem Zusammenhang hatte ich gelesen, dass man eben diese Crew durchaus gemischt hat. Also fünf Agitatoren oder fünf ganz ruhige kann man nicht zusammentun. Man braucht eine gemischte Gruppe. Irgendwie braucht immer den Nassfroschen, der nach vorne geht, dem nichts zu schwierig ist, und vielleicht auch mal den, der bremst und sagt, Moment, lass uns bitte noch einmal darüber nachdenken, bevor wir jetzt diesen Schalter drücken. Oder so. Also ich kann das, wenn ich mich mir das vor Augen führe, gut nachvollziehen, dass das eben sehr unterschiedliche Charaktere sind.
Ja, und die müssen, sind ja in der Regel 6 Monate auf der Raumstation. Und also immer eine Dreier-Crew quasi. Einer ist Kommandant und zwei, die müssen sich da ein bisschen dann unterordnen. Und naja, also auf engerem Raum zu dritt über 6 Monate, da muss man schon wahrscheinlich mal ab und zu geben, ne?
Ich denke, dass das ganz schön schwierig ist. Man kann ja nicht wirklich sagen, so, nee, Taxi, ich will nach Hause, das geht so nicht weiter.
Ja, andererseits muss man natürlich auch sagen, wir haben jetzt den letzten Astronaut, den wir gerade kennengelernt haben, gefragt, ob er sich freut. Und da sagt er, ja, sicher freue ich mich, arbeite ja seit 4 Jahren darauf zu.
Ja.
Na, das muss man ja auch sagen. Und so häufig sind die Weltraummissionen inzwischen ja auch nicht mehr. Also früher, als es noch von USA aus losging, gab es ja häufig auch kleinere Missionen, wo jemand mal 14 Tage oder 4 Wochen oben war und dafür auch ein zweites oder drittes Mal. Seitdem das jetzt über Russland geht oder Kasachstan, genau gesagt, da gibt's halt nur größere, längere Missionen, die auch entsprechende Vorbereitung erfordern und wo auch entsprechend viele Projekte durchgeführt werden. Und dann ist die Frage, ob ein Astronaut überhaupt die Chance bekommt, ein zweites Mal oder gar ein drittes Mal im Laufe seines Berufslebens auf die ISS zu fliegen. Ne? Also da ist das schon eine Riesenauszeichnung, wenn man überhaupt einmal da oben war. Ne? Und das wird man sich wahrscheinlich dann auch sagen, wenn ein Tag mal lang wird oder die Kollegen einem ordentlich stinken, ne? Dann wird man schon sagen, naja gut. Wer weiß, es ist die einzige Chance meines Lebens wahrscheinlich. Ne? Das wird manches dann auch wieder glätten.
Das stimmt, wo Sie es gerade sagen, geht mir das auch so auf, dass man auf eine Langzeitmission gegangen ist, auf ein halbes Jahr oder so. Das war früher tatsächlich eher so die Ausnahme. Und inzwischen ist es die einzige Möglichkeit oder fast, also ja doch, es gibt im Moment keine anderen bemannten Flüge. Also wenn man von den Chinesen, von denen man nicht so genau weiß, was sie da eigentlich machen,
ja, also die Vorbereitung ist sehr groß. Die Flüge, der Transport ist sehr teuer. Es hat ja nun auch Unglücke gegeben schon bei dem Transport, wie man weiß. Und Kasachstan wurde eben ausgewählt, weil dort das Wetter einerseits sehr stabil ist. Anders wie das in USA, in Florida ja war. Dann gab es ja öfter mal Stürme oder schlechtes Wetter und musste verschoben werden. Und dann hat es ja noch einen riesen Fortschritt gegeben, dass jetzt aufgrund neuer Berechnungen, das sind aber Details, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, die fliegen relativ kurz. Die sind ja nach wenigen Stunden jetzt schon, können die andocken. Früher mussten die ja 2-3 Mal die Erde umrunden und dann quasi den Schwung zu nehmen, um an der ISS anzudocken. Also wie das überhaupt funktioniert, das ist mir immer noch ein Rätsel, dass das funktioniert, ne? Und also da hat es auf der einen Seite Riesenfortschritte gegeben, aber das ist ja auch mit Kosten verbunden. Und insofern wird das jetzt alles ein bisschen konzentriert. Und wenn die da erstmal sind, dann sollen sie auch ihren Job tun, sozusagen. Inzwischen rein gibt es die sogenannten ATR-Flüge. Das sind aber reine Versorgungsflüge. Und da wird dann eben Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und mein sowas angelegt. Mein Apfel, ja. Das ist dann schon Festtag, ja.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Experiment Skin B. Weil Sie sagten also Skin B, weil es auch mal Skin A gegeben hat. Also Skin A, es hieß nicht A, weil man noch nicht wusste, dass es ein B geben wird. Das war also mit Thomas Reiter. Und jetzt der Luca Parmitano. Hat denn Thomas Reiter damals ein ähnliches Gerät benutzt oder hat er da was ganz anderes gemacht?
Ja, die Geräte waren schon ähnlich. Mhm. Allerdings hat sich einiges geändert in der Zeit von Skin A zu Skin B. Also zunächst mal sind natürlich die Geräte, die wir am Boden benutzen, oder eigentlich müsste ich erstmal anders anfangen. Also Sie hatten gerade gesagt, Thomas Reiter ist als ESA-Astronaut geflogen. Mhm. Das stimmt nur bedingt, weil er war nämlich kein Astronaut, sondern ein Kosmonaut. Und Kosmonaut, der kleine Unterschied, der feine Unterschied hierbei ist, dass die Kosmonauten unter russischer Flagge fliegen.
Ja.
Und das hat er damals getan. Und witzigerweise ist es wohl unter den, wenn man unter den Russen fliegt, das ganze Prozedere auch noch mal ein bisschen simpler und einfacher gestrickt als unter ESA oder NASA.
Inwiefern? Was ist einfacher?
Also welche einzelnen Sicherheitsvorkehrungen es bei den Russen gibt und nicht gibt oder bei NASA, das weiß ich nicht genau. Ich kann nur sagen, wie das jetzt zum Beispiel ist. Die Geräte, die wir benutzen, die sind von einer Kölner Firma, von Courage und Kasaka. Und diese Geräte, die konnten nicht so, wie sie kommerziell erhältlich sind, auf die ISS geschickt werden, sondern da musste es Umbaumaßnahmen geben. Dafür gibt es eine Firma in München, die es darauf spezialisiert, solche Geräte weltraumtauglich umzubauen.
Aha.
Und das haben die gemacht. Und das ist ein riesengroßes Prozedere. Das geht nicht mal eben von heute auf morgen, sondern da muss man wirklich Zeit einplanen und dann werden. Ich bin kein Physiker. Lötstellen abgeändert, da kommt ein anderes Gehäuse hin, das darf nicht entflammbar sein. Also da gibt es einen ganzen Katalog an Regularien, die eingehalten werden müssen, die überprüft werden und die dann auch wieder dem Komitee der ESA vorgestellt wird. Die prüfen das wiederum, ob das auch überhaupt sicher ist dann auf der ISS. Und dann müssen diese Geräte abgenommen werden und die können eben auch den Daumen hochhalten und sagen, ist top. Oder die können auch sagen, nee Leute, so funktioniert das nicht, das muss noch mal überarbeitet werden. Oder dieses Gerät kann unter Umständen eventuell auch überhaupt nicht auf der ISS eben verwendet werden. Und wie gesagt, die Geräte, die wir jetzt verwenden, die sind alle umgebaut. Das kostet auch ein Heidengeld. Das wurde von der deutschen Luftraumfahrtbehörde übernommen. Und diese ganzen Umbaumaßnahmen, die gab es eben bei Thomas Reiter noch nicht. Da wurden, glaube ich, soweit ich weiß, kommerziell erhältliche Geräte verwendet, mehr oder weniger.
Nicht ganz. Sie wurden schon auch weltraumtauglich gemacht. Mhm. Ne? Also bestimmte Dinge, es darf kein Plastik verwendet werden, weil das eben leicht entflammbar ist, also es wurden Metallgehäuse, aber es war nicht vergleichbar mit dem, was jetzt die ESA macht. Und insofern war die, ja, der Vorlauf auch deutlich kürzer. Und mir fällt jetzt auf Ihre Frage gerade ein, ich sage, ich habe mal vor vielen Jahren einen Vortrag von Ulf Merbold gehört, der ja einmal als Astronaut von der NASA damals und einmal als Kosmonaut von den Russen zweimal in Weltraummissionen unterwegs war. Das war noch vor der ISS. Und der hat in seinem Vortrag gesagt, bei den Russen läuft es insofern einfacher ab. Die Amerikaner haben in jahrelanger Arbeit für zigtausende von Dollar einen Kugelschreiber entwickelt, der in der Schwerelosigkeit schreibt. Und die Russen haben einen Bleistift genommen. Ja. Ja, und so ein bisschen war das da auch. Also da wurde manches, also es wird schon ernst genommen, Gottes Willen. Aber es wird nicht in dieser Perfektion oder manchmal auch übertriebenen Vorsichtigkeit gemacht, wie das eben bei der ESA und bei der NASA natürlich ganz genauso ist.
Ja.
Aber das war so ein einfaches, aber prägnantes Beispiel. Schreiben kann man mit so einem teuren Kuli, der dann unterm Strich 1000 Dollar kostet oder noch mehr oder immer im Bleistift und der kostet halt, weiß ich nicht, 50 Cent oder sowas.
Ich habe gerade Bilder vor Augen, die man ja auch manchmal aus der ISS immer mit immer besserer Technik übrigens bei YouTube oder bei nasa.gov, wenn es denn irgendwann mal wieder funktioniert. Das geht ja jetzt seit 14 Tagen fast nicht, weil es unter diesem Regierungs Shutdown da steht. Wenn man die zum Beispiel mal gemeinsam essen sieht, dann gibt es halt diese hochgetrockneten, eingeschweißten mit Strohhelmchen oder sonst was Tüten, in der Regel von den Amerikanern, und kleine, simple Blechdosen, Konservendosen, das ist von den Russen. Und oft sind, aber da sind die Spezialitäten drin. Also die,
genau.
Soweit ich weiß, sind alle ganz scharf immer auf diese
ja,
Dosen.
Ja, genau. Also der, aus paritätischen Gründen muss mal das amerikanische, mal das russische Essen zu sich genommen werden, aber beliebter ist das russische, weil es auch besser gewürzt ist und einfach mehr Geschmack hat, ne? Und die Konsistenz doch eher an Essen erinnert als das aufgelöste Pulver.
Ja,
ne?
Ja, ja. Also den Russen wird ja so eine gewisse Robustheit nachgesagt. Mhm. Also das ist zwar auch, wenn wir jetzt die Raketenmodelle, mit denen zurzeit gestartet wird, nimmt, das ist ja Technik, die ist Jahre alt, also ich meine, die wird immer wieder erneuert, aber die Grundtechnik ist sehr, sehr alt, sehr robust und tut es ja auch offenbar so, dass selbst jetzt die ESA diese Modelle nach Französisch-Guyana, nach Kourou gebracht hat, um dort damit zu starten, was ja eigentlich ein Ausweis von Qualität ist, obwohl es vermeintlich, jetzt reden da die Blinden von der Farbe, aber vermeintlich so eine simple Technik ist. Also eine einfache Kerosinrakete, da wird nicht mit tiefgekühlten Flüssigkeiten irgendwie aporiert, sondern mehr oder weniger an der Tankstelle gefüllt und losgeflogen.
Das ist schon beeindruckend. Und auch die Landung, ne? Die Landung ist ja auch harte Landung, ne? Zwar mit Fallschirm, aber mit der Kapsel auf dem Boden da, auf dem Wüstenboden. Also die, wenn man Bilder sieht, die haut es ja schon einen Meter tief dann in den Boden rein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön rappelt in dem Moment, wo die dann landen. Und in USA sind die ja wie ein Flugzeug elegant auf einer normalen Landebahn gelandet. Also das ist schon alles ein bisschen rustikaler. Genau. Aber es funktioniert. Und die Amerikaner haben ja nun leider Gottes, muss man sagen, ihr Geld in andere Projekte gesteckt. Und die Weltraumforschung oder Weltraumprojekte hinten anstellen müssen aus finanziellen Gründen. Mhm. Ja. Also da muss ich auch sagen, ist das Geld sicher in der Forschung besser aufgehoben, als wenn man es in Rüstung und solche Dinge unterbringt.
Aber wie kommen Sie denn eigentlich darauf, Weltraumforschung zu machen? Also wenn Sie sagen, Sie hatten ja eingangs gesagt, so es werden alle möglichen, jetzt sag mal, Spülmittelverträglichkeiten oder so getestet, Palmolive-Test, Pril oder was es alles so gibt, oder auch Cremes oder irgendwelche Sachen, die man hier auf der Erde benutzt. Da kann ich mir unmittelbar vorstellen, weil ich ja auch Kunde bin und manchmal nehme ich ein Produkt und da steht drauf, irgendwie klinisch getestet oder dermatologisch getestet, da habe ich eine Verbindung dazu und sage, aha, da haben so Experten wie Sie drauf geguckt, haben sich das mal angeschaut bei 100 Probanden oder irgendwie, ob da jetzt kleine grüne Flecken entstehen, dann ist es vielleicht nicht so geeignet. Oder ob das mehr oder weniger gar nichts tut, dann ist es zwar nicht schädlich, aber wirkt auch nicht, aber wie auch immer.
Ja, warum tut man das? Auf der einen Seite ist es natürlich ein Grundlagenforschungsprojekt. Also Grundlagenforschung, die ist ja erstmal noch nicht so zielorientiert wie manche andere Forschung, sondern man will eigentlich wissen, wie funktionieren bestimmte Mechanismen. Und daraus, aus den Erkenntnissen, die man zieht, kann man dann eben gezieltere Dinge machen. Das ist also Punkt 1, Grundlagenforschung. Punkt 2 ist, man möchte natürlich, und das ist ein bisschen getriggert natürlich auch von ESA, NASA, man möchte gerne mal sehen, was passiert mit den Menschen, wenn sie länger eben in der Schwerelosigkeit sind. Das heißt, es spukt ja immer noch herum, Flüge zum Mars oder zu anderen Planeten, weiß man nicht. Und da wären die ja noch viel länger unterwegs. Ist das überhaupt den Menschen zumutbar? Also noch längere Missionen, weitere Missionen ins Weltall. Ob das je tatsächlich zur Debatte steht und wann und so weiter, das weiß man ja heute noch nicht. Aber das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit und wo man ja vorher abchecken muss, wie ist das überhaupt tolerierbar von einem Menschen, dann auf so lange Reisen zu gehen. Und die dritte Sache ist natürlich auch ein interessantes Modell, wenn man jetzt so eine Hautalterung im Zeitraffer simulieren kann. Es gibt ja viele Produkte, Anti-Aging, Kosmetik lebt ja zum großen Teil von der Vorbeugung der Hautalterung. Also Vorbeugen ist besser als heilen, ne? Gilt auch hier. Das heißt, wenn Sie der Hautalterung entgegenwirken können und die etwas herauszögern können, dann ist das natürlich besser, als wenn Sie warten, bis Sie alt und runzelig sind und dann sagen, ach, es gibt ja Cremes, jetzt benutze ich da mal was. Kann man vielleicht auch noch das eine oder andere reparieren, aber nur in Grenzen. Und das wäre natürlich ein Modell, wo man jetzt an einer Person testen könnte, ja, kann man die beschleunigte Hautalterung, die sich ja da oben aus welchen Gründen auch immer, das können wir bisher noch nicht hundertprozentig sagen, ist es die zusätzliche Strahlung, denn die Probanden, sage ich jetzt schon, die Astronauten ausgesetzt sind, sind es die Lebensbedingungen, ist es die Schwerelosigkeit, aber es hat ja nun bei der einen Testperson dieses Phänomen gegeben. Bei den weiteren müssen wir es mal sehen. Vielleicht war das ja auch nur eine Eintagsfliege sozusagen und die anderen, die reagieren völlig anders. Aber dann wäre das natürlich ein Modell, auch Produkte im Weltall zu testen, ob man tatsächlich da eine Hautalterung vorbeugen kann. Das wäre also dann, sagen wir mal, eine Option für die kosmetische Industrie, die sicher mit Freuden aufgenommen würde.
Der Avon-Berater auf der ISS sozusagen. Der fliegt dann darüber. Aber Sie sprechen da einen sehr interessanten Punkt an, den hatte ich mir eigentlich auch noch vorgenommen. Nämlich nach den Gründen, warum ist das überhaupt so? Denn ich habe mir überlegt, die Umgebung, in denen die Astronauten dort leben, ist ja künstlich hergestellt. Also sowas wie Temperatur, Luftfeuchte, das ganze Atemluftgemisch, das wird ja künstlich hergestellt. Und man ist ja sicherlich bemüht, das in einem für den Menschen optimalen Bereich zu halten. Nicht wie bei mir im Büro, wo im Winter meistens zu heiß ist, dafür aber in der Übergangszeit zu kalt und im Sommer dann auch wieder zu warm. Und so perfekt wie auf der ISS, glaube ich, wird kaum irgendwo eine Umgebung gestaltet, künstlich gestaltet. Und ich hätte mir jetzt gedacht, ja, das ist ja für die Haut eigentlich dann auch die stressfreiste Umgebung. Aber trotzdem ersehen Sie da solche Veränderungen.
Ja, ja, also im Prinzip haben sie gleichmäßige Bedingungen. Ne? Das haben wir ja hier nicht. Ne? Da ist mal kälter, mal wärmer. Das kennt man ja nun, man geht rein, raus, draußen ist es kalt, im Raum ist es warm.
Die haben mehr Dynamik, ja. Ne? Auch,
also
ja.
Das ist da nicht. Die haben also eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit, eine gleichmäßige Temperatur, so bei 24 Grad. Die brauchen auch nicht einen dicken Pullover anziehen, sondern haben in der Regel so eine Art Trainingshose und T-Shirt an. Oder so ein Overall oder wie, was auch immer, was für die auch bequem ist. Und aber was wohl ist durch die künstliche Belüftung, es gibt, glaube ich, einige Ecken, die so ein bisschen zugig sind. Ne? Mhm. Das kennt man ja hier auch von der Klimaanlage. Wenn man direkt unter der Klimaanlage sitzt, ist ja auch nicht so angenehm. Ja, und dann kommen eben die Außenbordeinsätze, wo sie ja auch den geschützten Raum verlassen. Mhm. Und da wirkt natürlich alles Mögliche auf sie ein. Und jeder Astronaut, im Wesentlichen, der oben ist, muss auch mal nach draußen, weil da ja, da sind Reparaturen zu machen, da muss am Sonnensegel geschraubt werden und weiß der Koko was. Die gehen ja nicht aus Spaß an der Freude da draußen spazieren, sondern die haben richtige Arbeitseinsätze, die ja auch jahrelang trainiert werden. Und das kommt natürlich auch noch hinzu. Ne? Und wie gesagt, die Schwerelosigkeit, also die Schwerkraft, mit der wir auch manchmal zu kämpfen haben, wenn die plötzlich wegfällt, darauf ist der Mensch ja nicht, dafür ist er nicht gebaut. Mhm. Ne? Und von daher sind es ganz viele Faktoren, jetzt auch mal psychischer Stress, wir wissen auch, also wenn wir starken Stress ausgesetzt sind, kann sich das auch auf die Gesundheit per se, auf die Haut, auf die Psyche und alles Mögliche auswirken. Ja? Inwieweit die offen mit dem Stress umgehen oder ein bisschen verdrängen oder so, das ist sicher auch individuell sehr unterschiedlich. Und das muss man ja alles versuchen, irgendwie zu erkennen, zu erfassen. Und es gibt ja parallel auch ganz andere Projekte, die sich jetzt mit Ernährung befassen oder chemische Reaktionen oder kleine Experimente mit Pflanzen. Wie wachsen die oben? Also es gibt ja eine Vielzahl von Studien, die parallel durchgeführt werden von den Astronauten. Also die haben ein ganz nettes Arbeitsprogramm. Ne? Also die müssen sich richtig mal ein bisschen Freizeit erkämpfen. Ne?
Kaum haben die Freizeit, glaube ich.
Wenig. Ja. Ne? Also klar, es gibt die Essenszeiten, gibt die Ruhezeiten, Schlafzeiten.
Sport, sehr viel Sport muss gemacht werden, um dem Abbau, deshalb ist ja auch so ein
Muskelabbau,
Problem,
Muskelabbau
entgegenzuarbeiten. Ne?
Also die sind ganz gut beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das halbe Jahr letzten Endes, wenn sie alles erfüllen, was ihnen da vorgegeben ist in ihrem Tagesplan, dass die Zeit letzten Endes schnell umgeht.
Frau Dr. Keller, wenn Sie das Hautrelief Sie haben es ja gerade angesprochen, gemessen haben oder messen. Messen Sie dann auch noch potenzielle Einflussfaktoren, so wie wir das gerade gesagt haben? Also es könnte jetzt sein, der hat gerade viel Stress oder der hat eine besondere Ernährung oder so. Nehmen Sie solche Informationen auch mit auf oder bleiben Sie zunächst einmal bei der Beschreibung des Beobachtbaren und versuchen noch nicht irgendwie Erklärungsmodelle dafür zu finden?
Also was wir nicht jetzt nochmal komplett aufnehmen, ist, was für ein Ernährungsprogramm die zum Beispiel haben. Das ist auch relativ dann ja ähnlich eigentlich bei den ganzen Astronauten. Was wir allerdings machen, wir haben einen Fragenkatalog. Wir fragen einmal die Astronauten generell vorher, was sie überhaupt für Hautpflegegewohnheiten haben, was sie der Meinung sind, was sie für einen Hauttyp haben, ob sie irgendwelche Probleme haben. Und nach ihrer Mission kommt nochmal ein Fragenkatalog, wo wir dann auch nochmal speziell nachfragen, ob sie dann irgendwelche Verschlechterungen gemerkt haben, ob sie speziell irgendwelche Probleme da oben hatten und auch nochmal die Hautpflegegewohnheiten, weil die wären ja auch komplett anders. Also wir können ja nicht mehr ins Badezimmer gehen und uns einfach das Gesicht waschen, sondern die haben dann eben Reinigungstücher, die sie verwenden.
Die feuchten Läppchen, ja.
Ja, genau. Ich meine, duschen kann man sich in dem Sinne ja auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist die Haut zum Teil bei denen schon ein bisschen trockener eventuell. Das kennt man ja selber durch die Klimaanlagen. Sie benutzen dann vielleicht schon mal eher noch irgendeine Lotion. Und das müssen die eben alles mit angeben, dass wir solche Faktoren auch so ein bisschen ausschließen können oder einfach auch ein bisschen Rückschlüsse treffen können. Was wir allerdings auch wissen, was natürlich auch manchmal einen Einfluss hat, sind bestimmte Medikamente. Also wenn die irgendwelche, sei es Schlaftabletten oder vielleicht auch irgendwelche antientzündlichen Medikamente, wie zum Beispiel Aspirin. Also das sind so bestimmte Sachen, wo wir dann wissen, wenn die 3 Tage vorher von der Messung eingenommen haben sollten, dann werden wir darüber auch informiert.
Wie sieht das Messprogramm jetzt im Detail aus? Also Sie haben den Luca Parmitano, als er noch auf der Erde war, schon einmal oder mehrmals gemessen?
Mehrmals, der wird 2-mal vermessen vorher.
Das heißt, dann setzt er sich diese Antenne, habe ich bald gesagt, diese Kamera auf den Unterarm,
das wie Sie es vorhin beschrieben haben? Also alle Messungen, die vor der Mission stattfinden, die am Boden stattfinden, das sind die sogenannten BDCs, die werden von uns durchgeführt.
Eine Abkürzung, bitte erklären.
Tja, jetzt fällt mir gerade die Abkürzung nicht ein.
BDC?
Ja, das sind die Bodenmessungen. Ne? Bodenmessungen, die also in dem Bereich der ESA, ESA hat auch in Köln, wir müssen also nicht so ganz weit fahren dazu, die haben ein großes Astronautenzentrum und dort finden also alle Bodenmessungen vor der Mission und nach der Mission statt. Und da können wir also die entsprechenden Messungen durchführen und dort lernen auch die Astronauten, wie sie die einzelnen Messungen durchzuführen haben und worauf sie zu achten haben. Es ist ja nicht so ganz trivial, man kann ja eine Kamera oder auch eine Messelektrode mit großem Druck aufsetzen oder verkanten oder wie und kriegt dann eben falsche Messwerte. Also die müssen schon sehr detailliert geschult werden, dass sie die Messungen dann in der Lage sind, selbst durchzuführen. Und Sie sehen ja eben auch, wenn wir die Messungen machen, dann sprechen wir ja auch mit denen und sagen, hier müsst ihr drauf achten und dass eben ein scharfes Bild entsteht und was man am Monitor vergleichen kann. Also wir kriegen von der ESA einerseits die Schulung, andererseits 2-mal vorweg sehen Sie ja die ganzen Messkanon, den wir unten am Boden durchführen, auch erleben Sie das ja auch nochmal mit und da kann man dann noch auf das eine oder andere aufmerksam machen.
Und dann hat er jetzt also diese Apparatur mit in diesem Köfferchen da auf der ISS und wie oft muss er da dann messen? Täglich oder wöchentlich oder wie sieht das aus?
Nee, also insgesamt ist er maximal ein halbes Jahr da oben, also ein bisschen weniger. Die sind so 5 bis 6 Monate sind die in etwa da oben. Und dann haben wir einen genauen Zeitplan, also die ersten 2 Wochen, nachdem er dort oben angekommen ist, muss er die erste Messung machen und dann haben wir meistens so einen 4-wöchigen Abstand. Also insgesamt sind das dann schon so ungefähr 5 Messungen. Und je nachdem, wie lange die da sind, das variiert natürlich auch ein bisschen, ist das so festgelegt, dass die letzte Messung 15 Tage vorher stattfindet, bevor dann eben der Rückflug auf die Erde stattfindet.
Und danach dann nochmal vorher durchgeführte Messung dann im Prinzip genau. Nochmal als Post, also nachdem diese Exposition
Follow-up, genau.
Gemacht wird.
Genau.
Und das ist jetzt tatsächlich, also Kamera, Lupenkamera, 20-fache Vergrößerung, und Sie bekommen ein Bild, ein optisches Bild. Und der Computer, den Sie anschließen können, der kann daraus ein paar Parameter berechnen, sage ich mal so ganz laienhaft.
Genau.
Das ist
aber auch nur ein Teil, den er eben da oben macht. Also er misst noch zwei andere Parameter. Mhm. Das ist dann einmal das 50-Korniometer. Da wird die Hautfeuchtigkeit gemessen in der Hornhaut.
Wie heißt das? 50-Korniometer?
Korniometer.
Wofür steht die 50?
Schimpfzig, hat sie gesagt.
Schimpfzig, nicht 50.
Ich habe 50 verstanden. Nee. Schimpfzig.
Schimpfzig, nennt sich.
Heißt.
Dieses Gerät heißt, genau, Korniometer. Und damit wird die Hautfeuchtigkeit gemessen.
Okay, es schimpft sich so. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Dachte schon, das wäre der russische Keine Erfinder.
50. Des. Nein, nein.
Die berühmte Messung nach schimpft sich.
Nee, nee. Ja, und dann gibt es eben noch das Tevameter. Da wird dann der transepidermale Wasserverlust, wieder ein ganz tolles Wort, gemessen. Und das ist im Grunde, man kann sich ja vorstellen, dass die Haut nicht komplett dicht ist, sondern dass die sozusagen dampft, da steigt ja Wasser auch aus.
Kaufen wir ja diese teuren Gore-Tech-Jacken, weil wir ja dampfen.
Genau. Das ist allerdings nicht der Schweiß, den man da misst. Also natürlich auch, aber den möchte man nicht messen. Mhm. Deshalb gibt es auch bestimmte Kriterien, die Astronauten dann erfüllen müssen. Sie dürfen vorher keine heißen Speisen zum Beispiel zu sich genommen haben und auch keine scharfen, damit sie eben nicht schwitzen. Sie dürfen keinen Sport in gewissen Abständen vorher betrieben haben. Das sind alles so Einschränkungen im Grunde. Genau, und das ist dann auch eine Sonde, die wird dann auch einfach auf die Haut aufgelegt und misst dann eben genau das Wasser, das eben durch die Haut hindurch verdunstet. Das sind die drei Parameter im Grunde, die er oben auf der Station misst. Und vorher und nachher kommen wir wieder zu diesem schönen BDCs, also Baseline Data ist das im Grunde, also die Grunddaten am Boden. Und da kommen dann eben noch weitere Messungen hinzu. Natürlich auch die drei, die er oben durchführt, die führen wir an ihm durch. Und dann haben wir noch drei weitere. Das ist einmal ein Ultraschallgerät. Frau Heinrich hat ja schon vorher erklärt, wieso die Haut aufgebaut ist. Und da schaut man sich im Grunde dann die Kollagenfasern an mit dem Ultraschallgerät. Und dann haben wir noch ein sogenanntes O2C. Das heißt wiederum, dass wir hier die Sauerstoffsättigung und generell die Mikrozirkulation in der Haut messen. Also das ist ja ganz wichtig, dass die Haut eben auch gut mit Sauerstoff versorgt wird und auch mit den Nährstoffen. Deshalb sagt man ja auch schon mal, gerade wenn man Zellulite hat, dass man so ein bisschen das bürstet, dass man eben auch die Durchblutung anregt. Mhm. Das ist zum Beispiel auch, was wir bei ihm messen. Und dann haben wir noch einmal das Kutometer, das hatten wir ja auch schon mal vorher angesprochen, die Hautelastizität, die ist natürlich auch wichtig, dass gerade in Verbindung mit dem Ultraschallgerät, wenn nämlich die Kollagenfasern abnehmen und reduziert werden während der Zeit, dann nimmt natürlich auch die Hautelastizität ab. Ja, und dann haben wir ganz zum Schluss noch ein Gerät, das heißt Multiphotontomographie. Das wird allerdings nicht von uns durchgeführt. Auch noch ein ganz wildes Wort, genau.
Multiphotontomographie.
Genau. Das wird allerdings von einer Firma, Jenlab heißt die, durchgeführt, diese Messung. Die machen wir selber nicht. Und im Grunde ist das da, dass nochmal so ein verschärftes Bild im Grunde gezeigt wird von diesen Ultraschall. Aufnahmen, dass man da wirklich nochmal so ein bisschen ein detaillierteres Bild eigentlich bekommt, was passiert da. Und da dieses Gerät, das ist unglaublich groß, das ist ein riesen Koffer, der kann nämlich leider nicht, weil wir müssen auch zum Teil in die USA fliegen und da Messungen durchführen und diese Messungen mit dem Multiphotontomographen, die finden nur in Köln statt.
Das haben die Amerikaner nicht zu Hause stehen?
Das haben die leider nicht zu Hause stehen und der Transport, der ist auch einfach... Das wäre einfach nicht machbar. Das ist dann zu aufwendig. Aber da wir ja eben auch ESA-Astronauten haben, dazu muss man vielleicht noch erwähnen, was das ganze Problem bei der Geschichte ist. Wir haben ja sowohl ESA-Astronauten als auch amerikanische Astronauten, die dann unter der NASA fliegen. Und die ESA-Astronauten sind dann natürlich am meisten am ERC in Köln, an dem Astronautenzentrum, wo die eben auch das Training unter anderem durchführen. Also nicht nur dort, aber auch. Und da machen wir dann eben auch unsere Bodenmessungen. Die Astronauten, die allerdings zu NASA gehören, die sind dann natürlich auch mal am ERC und bekommen da auch ein Training in Köln. Aber die sind natürlich vor allem dann auch in Houston in Texas ist das bei denen das Äquivalente dazu. Und da müssen wir dann eben auch hin und denen sozusagen hinterherreisen, um dann die Messung dort durchzuführen. Also es ist nicht so, dass die dann extra zu uns reisen, damit wir die Messung hier in Deutschland durchführen können. Also im Grunde da, wo die sind, da müssen wir dann mehr oder weniger eigentlich auch hin.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, also Sie untersuchen alle Astronauten, die überhaupt fliegen, wenn sie am Boden sind, vorher und nachher?
Das ist auch noch ein bisschen komplizierter. Okay. Ich dachte mal so zwischen.
Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber machen Sie es ruhig noch eine Stufe schwieriger.
Also es ist ja so, dass das medizinische Untersuchungen sind. Die sind zwar nicht invasiv, das heißt, wir nehmen ja kein Blut ab oder nehmen irgendwelche Biopsien, aber nichtsdestotrotz müssen die Astronauten ja ihren Körper sozusagen zur Verfügung stellen, damit wir an denen Forschung betreiben und Messungen durchführen können. Und da hat sich die ESA und auch die NASA, da gibt es so einen kleinen Vorbehalt für die Astronauten, dass die entscheiden dürfen bei medizinischen Produkten, möchte ich an so einem Experiment überhaupt teilnehmen oder möchte ich das nicht? Das heißt, die Astronauten bekommen erstmal die Projekte im ganz, ganz Groben mal skizziert und dann bekommen die so ein kleines Blättchen und dann können die so ein Kreuz machen, ja, interessiert mich eventuell, interessiert mich gar nicht oder fände ich jetzt total spannend. Und daraufhin bekommen wir dann die Chance, wenn sie unser Experiment gut finden oder bis spitze, bekommen wir die Chance dann eben, unser Projekt denen zu präsentieren, mit einer PowerPoint-Präsentation. Das heißt, es gibt eine Telekonferenz, da wird uns der genaue Termin genannt und dann müssen wir dort anrufen und dann dürfen wir ihm sozusagen unser Projekt vorstellen.
Und denen das schmackhaft machen.
Und denen das richtig schmackhaft machen. Aha. Also wir müssen da wirklich dann richtig auf den Putz hauen. Ich meine, das ist natürlich auch ein ganz tolles Projekt, aber das muss man denen natürlich auch verkaufen und muss sagen, dass das unglaublich auch wichtig ist auf ihrer Station, dass sie eben wissen, was mit ihrer Haut passiert. Und nachdem sie dann diesen Vortrag gehört haben, dürfen sie dann nochmal entscheiden, ob sie wirklich an diesem Projekt teilnehmen möchten oder eben auch nicht. Und dann gibt's natürlich auch die ein oder andere Absage, obwohl wir haben, wie ich gehört habe, sehr gute Erfolge erzielt bei den Astronauten. Also es sind schon sehr, sehr viele interessiert an dem Projekt. Und das einzige Problem da noch ist zum Teil, selbst wenn sie interessiert sind, es kann auch sein, dass sie noch drei andere Experimente ganz toll finden. Und manchmal passt das dann einfach nicht mehr. Das überschneidet sich dann. Und dann kann es schon mal passieren, dass man dann eben auch nicht mehr diesen Astronauten bekommt. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man auch diese Astronauten rekrutiert, weil hier gibt's nämlich auch noch mal ein klitzekleines Problem. Wir wissen ja, dass die von Russland aus fliegen und deshalb behalten sich ja auch die Russen vor, dass immer mehr Russen auf die ISS fliegen als ESA- und NASA-Astronauten. Das heißt, es fliegen ja zwei Russen und dann entweder ESA oder NASA. Und dann kommt mal wieder einer, da fliegt ein Russe und dann ESA- und NASA-Astronaut. Das heißt, insgesamt sind bei den Flügen immer wesentlich mehr russische Astronauten vertreten als amerikanische oder europäische. Und das streckt natürlich dann auch so ein Forschungsprojekt insgesamt, wenn man da nicht genügend Kandidaten in einer entsprechenden Zeit rekrutieren kann für das Projekt. Also es gibt da sehr, sehr viele Hürden, die man wirklich meistern muss, um dann wirklich auch zum Ziel zu kommen, gute Ergebnisse zu bekommen. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend.
Das klingt so, wirklich, ja. Dass man überhaupt erstmal die Daten zusammenbekommt. Was ist denn jetzt bei SkinB? Wie viel Daten wollen Sie da insgesamt einsammeln? Oder ist SkinB nur das, der Luca Parmitano da auf der ISS während der 6 Monate Daten erhebt?
Also wir hatten jetzt einmal den Thomas Reiter, da haben wir dann ja schon mal so eine Tendenz gesehen, dass da eben Hautalterung bei ihm eingetreten ist. Und naja, wie man so gut weiß, eine Person ist jetzt nicht besonders aussagekräftig statistisch gesehen. Und das möchten wir eben noch validieren. Das heißt, wir möchten die Effekte, die wir bei ihm gesehen haben, auch noch an weiteren Astronauten nachweisen. Und da haben wir dann eben noch 5 weitere Astronauten, die an diesem Projekt dann teilnehmen und die wir dann eben auch rekrutieren für das Projekt.
Die auch die Messung im Orbit dann machen.
Die die Messung im Orbit durchführen. Und das ist aber auch schon vorher alles in diesem ESA-Projekt, was ja Frau Professor Heinrich vorher schon erklärt hatte, was man ja einreicht und wo man dann eben Punkte bekommt. Da spielt unter anderem auch diese Anzahl eine Rolle. Also wenn man jetzt sagen würde, ich brauche jetzt für dieses Projekt unbedingt 30 Astronauten, dann würde dieses Projekt zum Beispiel auch schon gar nicht mehr stattfinden, weil die würden dann wahrscheinlich sagen, das ist vielleicht unrealistisch, das schaffen sie überhaupt nicht.
Ja, da spielt also die Zeit ja auch eine riesen die Dimension, die Zeit rein. Ne?
Also da muss man schon sagen, wir sind in der Lage, eben gerade weil wir ja auch einen Effekt gesehen haben, dass man sagt, über die 5 Astronauten können wir dann schon eine klare Aussage darüber machen, ob eben die Schwerelosigkeit zum Effekt wie Hautalterung führt. Und das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt noch spontan sagen können, wir brauchen jetzt aber noch mal 5 Astronauten. Also das funktioniert nicht.
Das ist festgelegt und ist auch limitiert, auch aus Kostengründen letzten Endes und auch aus Zeit. Das Projekt läuft von 2013 bis Ende 2015, also über 2 Jahre. Und da sind eben bestimmte Astronauten jetzt auch vorgesehen und die Rekrutierungsphase ist auch inzwischen abgeschlossen. Das heißt, wir haben außer dem Luca Parmitano noch 2 ESA-Astronauten, den Deutschen, der ja also quasi unter ESA-Flagge da hochfliegen
das
wird.
Das wird Alexander Ernst wahrscheinlich sein.
Alexander Gerst.
Ach, Gerst.
Ja, Alexander Gerst, ja. Genau. Der ist also schon im Projekt drin. Mhm. Und es ist noch eine Frau, darüber freuen wir uns auch sehr, so wie es aussieht. Also eine Italienerin auch. Also wir hoffen, das ist ja erst dann, das ist eine der letzten, die dann startet. Also wir hoffen, dass das auch planmäßig so durchgeführt wird. Und dann haben wir noch 2 NASA-Astronauten.
Ich vermute, bei der Italienerin ist es die Frau Cristoforetti, genau. Deren Vornamen ich gerade vergessen habe.
Samantha
Cristoforetti, genau. Und noch 2 Amerikaner.
Ja. Also das, wir hätten dann 3 ESA-Astronauten und 2 NASA-Astronauten. Und eine der 5 soll eine Frau sein.
Und dann kann man sagen, ob Thomas Reiter ein Ausreißer war oder ob er etwas seine Messungen etwas dokumentiert haben, was sich dann auch...
Was sich validiert. Ich meine, wenn Sie jetzt einen Statistiker fragen, der sagt natürlich 5 ist lächerlich, aber der sagt auch bei 30 ist lächerlich. Nur man muss natürlich mal die ganzen Rahmenbedingungen, die Schwierigkeiten da mit ins Feld ziehen und da muss man sich eben mit kleineren Probandenzahlen begnügen. Aber sagen wir mal so, wir wissen jetzt die Ergebnisse noch nicht. Der erste ist ja noch mittendrin. Und wenn die aber alle in eine Richtung laufen, dann kann man natürlich schon einen Trend erkennen und kann sagen, so wird es mit größter Wahrscheinlichkeit sein. Denn ein Forscherleben reicht bei solchen Projekten überhaupt nicht aus, um da Anfang und Ende zu erleben. Ne? Das muss man ja auch mal sehen. Aber naja, es ist ein super interessantes Projekt und am Anfang, als wir auch schon bei Thomas Reiter, man kommt ja in eine Welt hinein, wo man als normal sterblicher Mensch überhaupt keinen Zugang hat und man kennt es auch gar nicht, man wüsste auch gar nicht wie, also man sieht vielleicht Science-Fiction-Filme, aber es sind halt Filme und keine Realität und ich würde sagen, für einen Forscher und für jemand, der Spaß an der Forschung hat, und das haben wir nun mal, da ist das wie ein 6er im Lotto. Ne? So überhaupt in so ein Projekt mal eingebunden zu werden, das erleben zu dürfen, was da abgeht, die Menschen kennenzulernen. Natürlich fluchen wir auch gelegentlich über die Schwierigkeiten und die nicht die Steinchen oder Steine, sondern die Felsbrocken, die einem ständig in den Weg gelegt werden. Aber da muss man Geduld haben und Ausdauer, um die dann letzten Endes aus dem Weg zu räumen. Und Frau Gerlach hat sich da wirklich mit großer Mühe und Intensität reingekniet. Und allein schon die Geräte nach USA zu bringen. Ja, Sie wissen ja, wie schwierig das ist oder was Sie für Probleme haben, wenn Sie einen Apfel aus Versehen noch in der Tasche haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt bringen Sie Messgeräte nach USA rein, müssen durch den Zoll, durch diese ganzen Sperren und so weiter und müssen auch glaubhaft machen, dass sie das Gerät dort nicht für teuer Geld verkaufen wollen und sich dann einen netten Lenz machen, sondern wir wollen ja die Geräte wieder mit zurücknehmen, damit wir sie für den nächsten wieder einsetzen können. Also die Bürokratie, die vergrault auch schon manchmal so das Forscherherz. Aber gut, das muss man halt überwinden und das gehört halt dazu. Und leider muss man sagen, ist das halt immer mehr geworden in den letzten Jahren. Die Hindernisse, sagen auch die ESA-Mitarbeiter selbst, die Bürokratie, die Auflagen, die sind enorm gewachsen gegenüber früheren Flügen. Aber das sind ja Dinge, die erlebt man ja auch im täglichen Leben bei anderen Studien. Das sind die Vorbereitungen, die bürokratischen Hindernisse sind das ja in vielen Bereichen größer geworden. Und das betrifft auch letzten Endes die Weltraumforschung. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super Projekt.
Bekommen Sie eigentlich kontinuierlich die Daten aus dem Orbit runtergeliefert oder sammelt der Luca Parmitano dort jetzt 6 Monate lang diese Fotos, die er da macht mit der Kamera oder auch diese anderen Messungen, die Sie angesprochen haben und bringt ihnen dann hinterher sozusagen einen Datenträger und stellt ihn hin und sagt so, das ist jetzt, was ich gesammelt habe die letzten 6 Monate? Oder kriegen Sie ab und zu mal so ein E-Mail mit Anhang, wo irgendwas drauf ist oder drin ist?
Mit Anhang ist gut gesagt. Also um die Frage mal kurz zu beantworten, jein. Okay. Punkt eins ist, also wir haben erste Messdaten bekommen und zwar aus dem einzigen Grund, weil es natürlich für uns wichtig ist, funktionieren die Geräte da oben überhaupt? Sind die funktionstüchtig? Das können wir natürlich am besten beurteilen. Machen diese Werte auch Sinn?
Ja, und zu Anfang natürlich.
Und natürlich zu Anfang einfach auch mal zu sehen, macht er das jetzt auch alles? Ich meine, er hat es vorher natürlich ganz toll gemacht, aber macht er das auch immer noch richtig? Machen diese Werte auch Sinn? Wir haben ja natürlich vorher schon Daten erhoben. Kann man die ein bisschen miteinander abgleichen? Und dann haben wir natürlich auch nicht nur die Daten bekommen, sondern wir haben auch ein kleines Video bekommen. Er war nämlich so clever, dass es gibt da eben eine kleine Videokamera und die hat er dann eben so eingestellt, dass sie ihn gefilmt hat. Und das haben die dann auch aufgenommen und uns geschickt. Und dann konnten wir uns jede einzelne Messung auch nochmal genau angucken und sagen, ja, das hat er prima gemacht. Oder eben auch nochmal sagen, naja, vielleicht sollte er da oder darauf nochmal achten. Das war so der erste Punkt. Das hat auch alles sehr gut funktioniert. Und dann ist es wirklich so, dass er jetzt eben die ganzen Daten sammelt, die restlichen 5. Und ganz am Ende seiner Mission, also wenn er die letzte Messung durchgeführt hat, dann werden die Daten zu ESA geschickt, beziehungsweise zu DAMIC. Das ist wieder so ein Kontraktor von ESA. Das ist auch wieder alles schrecklich kompliziert und man steigt da auch manchmal gar nicht durch. Und es wäre dann sehr schön, wenn wir die Daten dann per E-Mail in so einem Anhang bekommen würden, um es ganz einfach zu machen, im schönen Excel-Blatt. Aber nein, auch da haben die sich was ganz Spezielles ausgedacht, dass die ganzen Daten nochmal verschlüsselt zu uns kommen. Und dann gibt's nochmal ein spezielles Programm dafür, was man installieren muss und sich verifizieren und weiß der Geier was. Und schließlich kommt man dann wirklich mal zu seinen Daten. Also es ist alles ein bisschen komplizierter.
Naja gut, wir wissen ja alle, dass E-Mail ja auch den Stellenwert einer Postkarte hat und vielleicht will man solche wertvollen Daten ja auch nicht mehr auf einer Postkarte durch die Gegend schicken. Also da kann ich das schon ein bisschen verstehen, dass Sie sagen, das sind jetzt erstmal Daten, die auch teuer erkauft worden sind. Ja, und die wollen wir jetzt nicht irgendwie
marktschreierisch verteilen.
Ja, ja, ne? Weil man will ja auch ein bisschen die Nase vorne haben. Da gibt es ja auch einen gewissen gesunden Konkurrenzkampf da in der Forscherwelt, denke ich mir.
Ja, nein. Also das sind jetzt so spezielle Forschungen. Also man weiß natürlich schon, was es gibt ja auch Treffen jetzt, sagen wir mal, vom DLR, wo Projekte vorgestellt werden, die gefördert werden. Und man sieht schon, was links und rechts auch noch gemacht wird. Also dass jetzt parallel dazu eine andere Forschungsgruppe zum gleichen Thema arbeitet, das ist jetzt nicht der Fall. Das würde auch keinen Sinn machen. Also angrenzende Gebiete schon, aber das Gleiche jetzt nicht. Denn das wäre ja rausgeschmissenes Geld. Und das wollen wir ja nicht.
Was glauben Sie denn, warum man Ihnen den Zuschlag gegeben hat, Ihrem Institut den Zuschlag gegeben hat? Ich denke, ich kann mir vorstellen, es gibt doch auch andere Forscher, die das hätten machen können. Es hätten doch sicherlich, Amerika ist ja ein riesengroßes Land mit ganz vielen tollen Universitäten und Forschungsstationen, dass da auch Dermatologen dran, an solchen Sachen dran sind. Und wieso ist die Auswahl dann gerade hier auf das Institut für experimentelle und für experimentelle Dermatologie gefallen. So.
Ja, das ist natürlich ein bisschen spekulativ. Ja, aber
lassen Sie uns das mal ein bisschen in die Glaskugel gucken.
Also wir haben uns natürlich viel Mühe gegeben bei der Antragstellung. Das muss man schon machen. Ne? Man muss, sagen wir mal, eine Hypothese aufstellen. Man muss Messvorgänge klar, man muss also eine Strategie entwickeln, man muss ein Ziel formulieren. Das Ziel muss auch der Bewertergruppe, der Jury, der ja letzten Endes vorgelegt wird, einleuchtend, also man muss es auf der einen Seite glaubwürdig rüberbringen und nachvollziehbar. Und man muss natürlich auch die Bedeutung des Projekts klar machen. Das ist mal das eine. Es muss auch realistisch sein. Es muss finanzierbar sein. Es darf auch keine Gefährdung für den Astronauten beispielsweise beinhalten oder überhaupt für die Crew. Und da muss also, wie man ein Haus mit vielen kleinen Steinchen aufbaut, da muss halt alles irgendwie passen, möglichst passen. Und uns kam sicher zugute, dass wir dieses Thomas-Reiter-Projekt schon in der Tasche hatten und aufbauen konnten und sagen, da hat sich das und das gezeigt. Das heißt, wir konnten dem Auswahlgremium ja schon Ergebnisse vorlegen und wir konnten auch dokumentieren, dass wir in der Lage sind, so ein Projekt zu stemmen. Das war ja ein bisschen kleiner, aber das hat sicher einige Punkte gegeben, denke ich mir. Mhm. Ne? Und dass man sagt, aha, die sind ja offensichtlich in der Lage, mit so einem Projekt umzugehen und jetzt haben sie das glaubwürdig dargestellt und das ganze Ding passt, das ist rund. Es ist auch in einem überschaubaren Zeitrahmen abzuschließen. Das ist also meines Wissens auch ein wichtiges Kriterium, dass man nicht jetzt ein Projekt anleiert, was also 30 Jahre Laufzeit hat. Ja, wo kein Mensch weiß, erlebt der Forscher das überhaupt, das Ende noch. Also es war in einem überschaubaren, auch finanziell stemmbaren Rahmen. Und ich denke, das hat irgendwie gepasst. Und so sind wir zu unseren Punkten gekommen und letzten Endes jetzt zu dem Projekt.
86 von 100, das ist... Also wenn man
nicht
das
so
mal,
schlecht.
Nee, ja. Wenn man das ist ja, ne, das ist schon.
Ja, da waren wir auch ein bisschen stolz.
Ja, kann man ja auch sein.
Und wir haben ja auch, als jetzt es in die zweite Runde ging, einen Besuch bei unserem Präsidenten abgestattet und hatten nicht viel gesagt. Ich habe nur gesagt, ich hätte gern einen Termin. Und als wir dann da waren, guckte er uns ein bisschen überrascht an. Und Sie kennen ja Herr Butzlaff, ja, was haben Sie oder was haben Sie auf dem Herzen? Und da habe ich gesagt, sind gekommen, um Ihnen eine Freude zu machen. Oh, sagt er, das ist natürlich besonders nett, denn das kommt ja vielleicht nicht jeden Tag vor, dass jemand, meistens kommen ja die Leute und wollen sich beschweren oder irgendwas passt nicht. Ja, und dann haben wir ihm das Projekt halt vorgestellt und haben gesagt, wir wollen natürlich auch die Uni mit einbinden. Wir waren ja auch auf der Website parallel, also als der Start war und haben das ja auch schon ein bisschen hier publik gemacht, weil wir eben natürlich auch die Uni mit einbinden wollen. Wir fühlen uns ja seit über 20 Jahren wohl und unsere Ergebnisse fließen natürlich ja auch und Publikationen mit in den Unipool ein und da wollten wir eben auch deutlich machen, dass wir gerne auch bereit sind, unsere Forschungstätigkeit und Ergebnisse auch mit der Uni zu teilen.
Toll. Und? Hat er Dank
gesagt? Ja, klar. Hat er sich gefreut. Ja, er hat sich wirklich gefreut.
Klasse.
Also die Freude ist scheint's gelungen.
Ja, schön. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da auch auf jeden Fall so eine fast kindliche Freude dran haben kann an sowas, wenn sowas dann auch funktioniert. Ja. Also so würde ich ihn doch einschätzen, dass er sich begeistern lässt.
Ja, doch, unbedingt.
Und Sie beide können das ja auch gut darstellen. Also wenn ich jetzt Astronaut wäre und Sie würden mir sagen, wollen Sie nicht mitmachen bei unserem tollen Experiment? Ja, könnte mich, glaube ich, auch begeistern lassen. Auch wenn ich den Vortrag natürlich so in den Teil noch nicht gehört habe. Ja, was, wenn man an so einer tollen Sache gearbeitet hat und die 2015, okay, das ist noch ein bisschen hin, aber was kann denn dann danach kommen? Kann noch mal sowas Tolles kommen oder macht man dann Haut Cremes und sanfte Seifen oder irgendwie sowas? Findet man da auch spannende
Ja, wir haben da schon so kleine Ideen.
Man muss nicht ins Orbit.
Wir möchten auch gerne das Projekt weiterführen.
Ach doch.
Ja, ja, wir haben da auch schon so kleine Ideen, aber das könnte man ja dann vielleicht mal in einer nächsten Folge besprechen. Wir möchten dann natürlich nochmal einen Antrag stellen und genau, also jetzt ist bis März hat man nochmal die Chance, sich zu bewerben. Das ist auch, ich weiß gar nicht, ob das alle 2 oder 3 Jahre nur stattfindet, dass man überhaupt die Chance hat, sich auf Projekte eben zu bewerben oder eben solche Anträge auch einreicht. Und ja, also so eine Idee haben wir, aber ja.
Müssen wir mal schauen.
Schauen wir mal.
Das verraten wir aber noch nicht
genau.
So.
Nee,
okay. Lieber über die Sachen reden, die sich realisieren und dann hinterher damit Freude verbreiten.
Aber wer einmal Blut geleckt hat, ne, das ist schon so. Ne? Also da kommen natürlich dann schon Ideen und Vorstellungen, ob die realisierbar sind und das weiß man alles nicht. Aber grundsätzlich schön wär's.
Die Kooperation macht Spaß offenbar, also mit den Hindernissen, die aber wahrscheinlich immer und überall irgendwie auftauchen. Aber die macht Spaß, ist erfolgversprechend, sie leben interessante Leute, können jetzt dann auch mit, wir haben gerade Alexander Gerst und Christoph Ferretti, nochmal direkt auch zusammentreffen. Das ist ja sicherlich auch noch ganz spannend, die dann kennenzulernen und bevor die dann da in ihre Rakete steigen und da hochfliegen. Den direkten Kontakt zu haben, ganz nah dran zu sein. Da kriege ich auch schon Leuchten in den Augen, wenn ich dran denke.
Ja, und was eigentlich auch sehr schön ist, was uns am Anfang gar nicht so bewusst war, es ist nicht so, dass man eben nur seine Messung macht und dann erstmal sagt, vielen Dank und ja, das war's dann eben, sondern es ist wirklich zum Schluss, dass man die ganzen Daten auswertet und dass man dann nochmal ein Einzelgespräch mit dem Astronauten hat, ihm erklärt, wie er ausgefallen ist, wie er dasteht im Gegensatz zu den anderen Astronauten. Und das finde ich eigentlich zum Schluss eigentlich auch nochmal richtig Schluss für so einen Abschluss des Projektes, dass man wirklich einen richtigen Abschluss hat und nicht einfach nur sagt, okay, jetzt habe ich alle Daten im Kasten und also, dass man da wirklich nochmal zum Schluss das persönliche Gespräch auch hat mit dem Astronauten.
Ja,
und sich dann eben auch nochmal bedanken kann. Man darf auch nicht vergessen, dass was diese Astronauten für einen tun, das ist natürlich auch eine ganze Menge. Das kostet sehr viel Zeit, Engagement und ja, das ist dann eben nochmal schön, dass man sich auf diesem Wege dann auch nochmal bedanken kann dafür.
Ist ja wirklich auch eine faszinierende Mischung. Also auf der einen Seite hat man ja wirklich Rocket Science, also das ist wirklich Hochtechnik. Okay, die Messverfahren, die sind jetzt vielleicht so spektakulär nicht. Das ist eher so der, was man eben auch kennt. Aber trotzdem, das ganze Umfeld ist natürlich was ganz Besonderes, Leute da in den Weltraum zu schießen, auf irgendwelche Raketen zu setzen. Und dann aber hinterher geht es ins Persönliche und man ist ganz nah von Mensch zu Mensch beteiligt. Also das ist eine irre Mischung eigentlich.
Ja, ja, das ist
es. Das glaube ich wirklich, dass es faszinierend ist. Schön. Ich hoffe Ihnen, für Sie und auch für uns, für alle, dass dieses Projekt schöne Ergebnisse bringt, dass Sie da schöne auch Publikationen draus machen können. Das ist ja so ein bisschen der Stoff, von dem Sie leben dann. Und dass das Projekt zum guten, für alle Seiten guten Ende kommt. So wie jetzt dieses Gespräch auch, falls Sie nicht noch etwas erwähnen möchten. Sie haben jetzt sozusagen das letzte Wort.
Nein, wir haben gerne also das mitgeteilt, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was wir vorhaben. Und wir hoffen, dass die Zuhörer genauso viel Freude beim Zuhören haben wie wir bei dem Projekt.
Eigentlich ist unsere Haut ja unser bestes Gehirn. Das heißt immer, die Haut vergisst nichts.
Ne? Ja, das stimmt. Also gut damit umgehen.
Gut damit umgehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Also Frau Professor Ulrike Heinrich und Frau Dr. Nicole Gerlach vom Institut für experimentelle Dermatologie an der Universität Wittenherdecke. Wir haben ein wundervolles Gespräch über Hautforschung im Orbit sozusagen. Mein Arbeitstitel ist Am Mars gekratzt. Vielleicht werde ich ihn auch umsetzen, mal schauen. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.